Gesundheit hören.
Die Therapieoptionen beim Tourette-Syndrom sind begrenzt. Jetzt gibt es Daten für einen neuen Wirkstoff, speziell gegen die Tics und das ohne die typischen Nebenwirkungen klassischer Antipsychotika. Der Wirkstoff heißt Ecopipam und die Frage ist, ob er tatsächlich einen Durchbruch darstellt. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau. Heute ist Mittwoch, der 8. Juli 2026.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Die bisher verfügbaren pharmakologischen Behandlungsoptionen für das Tourette-Syndrom sind nur eingeschränkt wirksam und sie sind vor allem nebenwirkungsbehaftet. Da könnte ein neues Medikament willkommen sein, um das Therapiespektrum zu erweitern. Dazu gibt's eine in den USA herstellerfinanzierte Studie, die gerade in JAMA Neurology erschienen ist. Die Daten dazu kommen einerseits aus Cincinnati in Ohio und dann andererseits von der Harvard Medical School in Boston, Massachusetts. Wir haben über diese Ergebnisse mit Jens Kuhn gesprochen. Der ist Neurologe und Psychiater und arbeitet am Alexianer Krankenhaus in Köln. Jens Kuhn sagt uns im Gespräch mit Ne Dosis Wissen, Ecopipam wäre eines der wenigen Medikamente, bei dem primär eine Zulassung für die Behandlung des Tourette-Syndroms angestrebt würde. Es zielt vor allen Dingen auf die Tics ab und auf die Gesamtbelastung durch die Bewegungsstörungskomponente der Erkrankung. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Tourette, das kennen selbst Nicht-MedizinerInnen als eine chronische Tickstörung mit sowohl verschiedenen motorischen Ticks, also kurze, unwillkürliche Abläufe wie zum Beispiel Zuckungen, als auch mindestens einem vokalen oder phonischen Tick. Dabei gehört zur Diagnose, dass der Tick länger als ein Jahr anhält. Am häufigsten sind einfache motorische Ticks im Gesicht und am Kopf, etwa Augenblinzeln, Grimassieren oder Kopfrucken. Das Ganze kommt bei etwa 1/3% der Bevölkerung vor, je nach Studie. Die PatientInnen erkranken meist vor dem 18. Lebensjahr. Die ersten Tics treten typischerweise zwischen dem 3. und 8. Lebensjahr auf. Die genaue Ursache ist bis heute nicht bekannt. Vermutet wird eine Störung im Dopamin-Transmittersystem im Gehirn. Und wenn man den Verdacht eines Tourette-Syndroms hat, dann muss man zwingend verschiedene andere mit Tics einhergehende Erkrankungen ausschließen, bevor man zu dieser Diagnose kommt. Es liegt, glaube ich, auf der Hand, dass die Erkrankung einen hohen Leidensdruck bei den PatientInnen mit sich bringt, vor allem wegen der Stigmatisierung, aber auch wegen Komorbiditäten. Dazu gehören zum Beispiel Schlaflosigkeit, eingeschränkte Arbeitsfähigkeit oder Konzentrationsprobleme. Jens Kuhn sagt uns dazu, viele Menschen mit Tics und Tourette-Syndrom leiden auch unter Schmerzen infolge der Bewegungsstörung. Nicht selten sind das zum Beispiel raptusartige Bewegungen im Nackenbereich wie Kopfwendung, Kopfnicken und so weiter, die bei 100.000-facher Ausführung über eine gewisse Zeitspanne zu Verschleiß und assoziierten Schmerzen führen. Patienten mit schwerst ausgeprägten Krankheitsbildern, bei denen Tics mit Selbstverletzungen oder Koprolalie, also dem Ausrufen von Schimpfwörtern, einhergehen, haben nachvollziehbarerweise noch mehr Leidensdruck. Ich denke, das ist das Bild, das auch die meisten Menschen in der Öffentlichkeit vom Tourette-Syndrom haben. Also da steht vor allem die Koprolalie im Vordergrund, also dieses Ausrufen von Schimpfwörtern. Dafür ist die Erkrankung bekannt geworden. Zunächst wird das Tourette-Syndrom psychotherapeutisch behandelt, da sagt Jens Kuhn, leider sind aber die spezifischen verhaltenstherapeutischen Konzepte wie das Habit Reversal Training in der Versorgung für viele Patientinnen und Patienten nur schwer zugänglich. Alternativen gibt's auch, also zum Beispiel Psychopharmaka wie zum Beispiel Haloperidol. Das ist das einzige in Deutschland für diese Indikation zugelassene Präparat, das allerdings kaum noch eingesetzt wird wegen der vielen Nebenwirkungen. Jens Kuhn sagt, die meistverwendeten Off-Label-Alternativen sind sogenannte atypische Neuroleptika, die allesamt primär zur Behandlung der Schizophrenie eingeführt wurden, aber oftmals eine Symptomlinderung bewirken. Aber viele Patientinnen und Patienten verspüren hierunter auch stark belastende Nebenwirkungen oder keinen ausreichenden Benefit. Als Alternativen gibt es noch die primären Blutdruckmedikamente Clonidin und Guanfacin, die vereinzelten Patienten helfen, und medizinisches Cannabis. Das hat sich in jüngster Zeit als wirklich nützliche zusätzliche Option etabliert. Es hilft nicht selten Patienten und Patientinnen, die auf die anderen Medikamente nicht ansprechen, sagt Jens Kuhn. Insgesamt haben alle medikamentösen Therapien hohe Abbruchraten und deswegen gibt es einen Unmet Medical Need, der ausgeprägt ist. Und damit zu dieser Phase 3 Studie für den neuen Wirkstoff Ecopipam. Das ist eine doppelblinde, in der zweiten Studienphase randomisierte, placebo-kontrollierte Studie mit Teilnehmern, die an 77 Standorten in 12 Nationen untersucht worden sind. Insgesamt waren das 216 Menschen ab 6 Jahren, die eine Diagnose des Tourette-Syndroms haben. Es geht um die Bewertung der Sicherheit und des anhaltenden Wirkeffekts von Ecopipam, deswegen Phase 3 Studie. Und Ecopipam, das ist ein selektiver Dopamin-D1-Rezeptor-Antagonist. In der Studie sind die PatientInnen bis zu 24 Wochen nachuntersucht worden. Die Intervention sah so aus, dass es zuerst eine 12-wöchige offene Phase mit dem Auftitrieren der Ecopipam-Dosis über 3 bis 4 Wochen gegeben hat und dann sind die Responder mit einer mindestens 25-prozentigen Verbesserung eines sogenannten Gesamt-Tick-Scores nach der Yale Global Tick Severity Scale in den Wochen 8 und 12 eingeteilt worden. Und dann sind die Responder randomisiert worden. Die eine Gruppe hat weiterhin Ecopipam bekommen und die andere Gruppe hat schrittweise die Dosis so reduziert bekommen, dass sie am Ende auf Placebo-Niveau angekommen sind. Und damit zu den wichtigsten Endpunkten. Da ist die Zeit bis zum Rückfall gemessen worden, also dem Verlust von mindestens 50% der in dem offenen Studienabschnitt erstmal erzielten Verbesserung bei diesem Score. Und dazu sagt uns Jens Kuhn, das ist ein etwas ungewöhnliches Studiendesign. Das bezieht sich darauf, dass man bei allen Patienten zunächst eine sukzessive Aufdosierung der Substanz vorgenommen hat und erst in einem zweiten Schritt placebo-kontrolliert randomisiert für die Hälfte der Patienten die dann wirksame Dosis wieder ausgeschlichen hat und die Wirksamkeits- bzw. Outcome-Parameter gemessen hat, zum Beispiel relevante Wiederverschlechterung der Tick-Symptomatik. Er weist also nochmal darauf hin, wie ungewöhnlich das ist, dass man so herum an die Sache rangeht. Im Ergebnis zeigt sich eine signifikante Reduktion des Rückfallrisikos durch das Ecopipam bei den pädiatrischen Teilnehmern im Vergleich zu Placebo. Das war eine Gruppe von 43 Kindern in der Ecopipam-Gruppe, die unter 18 Jahre alt war. Jens Kuhn sagt, das bedeutet, in dieser Gruppe kam es unter der Placebo-Abdosierung zu mehr Rückfällen bzw. vordefinierten Verschlechterungen der Symptomatik. Bei den Erwachsenen geht die Tendenz in dieselbe Richtung, aber das Ergebnis ist nicht signifikant. Hier waren es aber auch nur 8 Erwachsene in der Verum-Gruppe und nur 6 Erwachsene in der Placebo-Gruppe, also viel weniger als in der Kindergruppe. Da waren es 43 in der Ecopipam-Gruppe und 47 in der Placebo-Gruppe. Die Frage gerade bei diesem Medikament für diese Indikation ist vor allem natürlich auch die nach den Nebenwirkungen. Denn das ist ja das Problem bei den heute off-label eingesetzten Medikamenten, genauso wie bei dem einzigen zugelassenen Medikament, das heute eigentlich nicht mehr eingesetzt wird, also dem Haloperidol. Hier bei Ecopipam berichten die StudienteilnehmerInnen vor allem über Schläfrigkeit, Angstzustände, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und Müdigkeit. Auch die Ticks selbst werden bei 8% der Beteiligten als Nebenwirkung angegeben. Es gibt keinen klinisch bedeutsamen Einfluss auf das Gewicht, auf Stoffwechselparameter oder auf die Werte psychiatrischer Skalen durch Ecopipam. Die StudienautorInnen schließen aus ihren Ergebnissen, dass es eine anhaltende klinisch bedeutsame Verbesserung der Tourette-Syndrom-Symptome durch Ecopipam bei gleichzeitig guter Verträglichkeit über einen Zeitraum von bis zu 24 Wochen gibt und dass die unerwünschten Nebenwirkungen sich vor allem, wenig verwunderlich, im zentralen Nervensystem abspielen. Wir wollten von Jens Kuhn abschließend nochmal wissen, wie er denn die Studie jetzt insgesamt einschätzt. Er sagt zum Studiendesign, in die verblindete Phase mit Kontrollbedingungen wurden nur Patientinnen und Patienten eingeschlossen, die vorher in der Eindosierungsphase relevant profitiert hatten. Das muss bei der Bewertung der Effekte berücksichtigt werden. Auch erfolgte keine Kontrolle mit einer aktiven Substanz, was der GBA regelhaft für eventuelle Preisverhandlungen in Deutschland fordert. Dazu muss man sagen, dass der Hersteller angibt, mit Ecopipam eine neue Substanzgruppe etabliert zu haben, weil Ecopipam über spezifische Modulation von D1 und D5 Dopaminrezeptoren wirkt. Und dazu sagt Jens Kuhn, die Neuroleptika Thiaprid und Aripiprazol beziehen sich schwerpunktmäßig auf das D2-System. Sollte Ecopipam in Deutschland verfügbar werden, ergebe sich eine nützliche Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten und das Nebenwirkungsspektrum scheint vergleichsweise günstig zu sein. Gewichtszunahme, andere nachteilige metabolische Effekte und die sogenannten extrapyramidalen motorischen Nebenwirkungen, die beim Haloperidol zu befürchten wären, traten im Rahmen der Behandlung mit Ecopipam nicht verstärkt auf. Also Jens Kuhn sieht das so ähnlich, dass dadurch, dass das an einer anderen Rezeptorklasse angreift, schon auch anders zu bewerten wäre. Allerdings, sagt er, sind Müdigkeit bzw. Somnolenz und Kopfschmerzen als therapielimitierende Nebenwirkungen zu bedenken. Etwas unklar ist noch der Kenntnisstand zu möglichen psychiatrischen Nebenwirkungen unter Ecopipam, also etwa der Verstärkung depressiver Stimmungslagen. Das wurde in anderen Studien mit dieser Substanz gehäuft beschrieben. Für mich klingt nach dieser Studie das abschließende Fazit von Jens Kuhn sehr einleuchtend. Er sagt, für mich selber könnte nach jetzigem Kenntnisstand Ecopipam eine Zweitlinienoption darstellen. Wenn meine bisherige Vorgehensweise meist mit atypischen Neuroleptika nicht hilft oder unzureichend vertragen wird, würde diese Substanz dann neben anderen in Betracht gezogen werden. Und das klingt ziemlich schlüssig. Davor steht jetzt allerdings noch die Zulassung. Das kann also noch eine Weile dauern. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts findet. Und falls ihr vor der morgigen Folge noch Zeit habt, lege ich euch die aktuelle von Frau Doktor Übernehmen Sie sehr ans Herz. Meine Kollegin Julia Rotherbel spricht mit Anna Magdalena Zielke. Sie ist Chefärztin im Klinikverbund Vivantes in Berlin, dort im Institut für Radiologie und interventionelle Therapie, an 3 Standorten verantwortlich. Mit Julia spricht sie über Vorbilder und Selbstzweifel, über MentorInnen und weibliche Führung und darüber, dass Ärztinnen Raum einnehmen müssen und vielleicht auch mal einen dummen Spruch loslassen sollten, wenn sie sich unter Männern durchsetzen möchten. Die Folge empfehle ich vor allem den männlichen Kollegen. Danke, dass ihr eine Dosis Wissen hört.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro. Gesundheit hören, das ist das Audioangebot der Apothekenumschau.